Wie Wieselis Weg gefunden wird, Kapitel 3. Auch noch daheim. Um die gleiche Zeit, da die Kinder des Obersten ihrem Hause zugingen, rannte das kleine Wieseli aus allen Kräften den Berg hinunter, denn es wusste, dass es länger fortgeblieben war, als die Mutter erwartete, und das tat es sonst nicht. Aber heute war sein Glück so groß gewesen, dass es einen Augenblick das Heimgehen vergessen hatte. Jetzt lief es umso mehr drauf zu und wäre fast in einen Mann hineingerannt, der eben aus der Tür des Häuschens trat, als sie hineinstürmen wollte. Er ging ihr leise aus dem Wege und Wieseli sprang vorwärts in die Stube hinein zur Mutter hin, die auf einem Stuhl am Fenster saß und zu Wieselis Erstaunen noch kein Licht angezündet hatte. »Mutter, bist du böse, dass ich jetzt erst komme?« rief sie und fasste die Gestalt mit beiden Armen um den Hals. »Nein, nein, Wieseli«, antwortete sie freundlich, »aber ich bin froh, dass du da bist.« Jetzt fing Wieseli an, der Mutter von dem großen Erlebnis zu erzählen, wie gut der Otto zu ihr gewesen und wie sie zweimal auf dem allerschönsten Schlitten den Berg hatte hinunterfahren können. Als sie mit ihrer Erzählung fertig war und die Mutter noch so still dasaß, fiel Wieseli erst ein, dass sie das sonst nicht tat, und fragte verwundert: »Warum hast du noch kein Licht, Mutter?« »Ich bin so müde heute Abend, Wieseli«, antwortete sie. »Ich konnte nicht aufstehen und Licht machen. Hol das Lämpchen herein und bring mir einen Schluck Wasser mit. Ich habe großen Durst.« Wieseli lief in die Küche und kam bald zurück, in der einen Hand das Licht und in der anderen eine Flasche, darin ein roter Saft schimmerte, so hell und einladend, dass die durstende Kranke erfreut ausrief: »Was bringst du mir Schönes, Wieseli?« »Ich weiß nicht«, sagte das Kind. »Es stand auf dem Küchentisch, sieh, wie es funkelt.« Die Mutter nahm die Flasche in die Hand und roch daran. »Oh«, sagte sie, begierig wieder riechend, »es ist wie frische Himbeeren aus dem Wald. Gib mir schnell ein wenig Wasser dazu, Wieseli.« Das Kind goss von dem roten Saft in ein Glas und füllte es mit Wasser, und mit durstigen Zügen trank die Mutter den erquickenden Beerensaft hinunter. »Oh, wie das erfrischt«, sagte sie und übergab das leere Glas dem Kinde. »Stell es weg, Wieseli, aber nicht weit, mir ist, ich könnte alles austrinken, so durstig bin ich.« »Wer hat mir denn diese große Erquickung gebracht?« »Gewiss die Trine, es kommt von der Frau Oberst.« »War denn die Trine bei dir in der Stube, Mutter?« fragte das Kind. Die Mutter verneinte dies. »Dann ist es nicht die Trine, das weiß ich«, sagte das Wieseli bestimmt. »Sie geht jedes Mal in die Stube, wenn sie etwas bringt. Aber der Schreiner Andres war ja bei dir. Hat er dies nicht mitgebracht?« »Ach was, Wieseli«, fiel die Mutter ganz lebhaft ein, »was sagst du denn, der Schreiner Andres war nie bei mir. Was kommt dir in den Sinn?« »Er war sicher, sicher, ganz bestimmt hier drinnen«, beteuerte Wieseli. »Gerade wie ich hereinkam, trat er so schnell aus der Tür, dass ich fast an ihn heranrannte. Hast du denn nichts gehört?« Die Mutter war eine Zeit lang ganz stille, dann sagte sie: »Ich habe schon gehört, dass jemand leise die Küchentür aufmachte. Erst meinte ich, du seist's, und es ist wahr, erst nachher hörte ich dich hereinrennen. Bist du sicher, Wieseli, dass es der Schreiner Andres war, der zu unserer Tür herauskam?« Wieseli war seiner Sache so sicher und konnte so genau der Mutter sagen, wie der Rock und die Kappe vom Schreiner Andres aussahen und wie er erschrocken war, als es so mit einem Male an ihn heranrannte, dass die Mutter auch davon überzeugt wurde. Sie sagte wie für sich: »Dann war es der Andres. Er hat es ausgedacht, was mir so gut tun könnte.« »Jetzt kommt mir auch etwas in den Sinn, Mutter«, rief auf einmal das Wieseli ganz erregt aus. »Jetzt weiß ich gewiss, wer einmal den großen Topf Honig in die Küche gestellt hat, von dem du so gerne aßest, und vor ein paar Tagen die Apfelkuchen. Weißt du, Mutter, du wolltest doch die Trine danken lassen, und als dir etwas Gekochtes gebracht wurde und sie sagte, sie wisse von alledem gar nichts, das hat sicher alles der Schreiner Andres heimlich in die Küche gestellt.« Das glaube ich auch, sagte die Mutter und wischte sich die Augen. Es ist ja nichts Trauriges, sagte Wiseli ein wenig erschrocken, als sie die Mutter immer wieder die Augen wischen sah. Du musst ihm einmal danken, Wiseli, ich kann es nicht mehr. Sag es ihm einmal, ich lass ihm danken für alles Gute. Er hat es so gut mit mir gemeint, komm, sitz ein wenig zu mir heran, fuhr sie leise fort, gib mir auch noch einmal zu trinken, und dann komm und sag mir das Verslein, was ich dich gelehrt habe. Wiseli holte noch einmal Wasser und goss von dem frischen Saft hinein, und die Mutter trank noch einmal begierig davon. Dann legte sie müde ihren Kopf auf das niedere Gesims am Fenster und winkte das Wiseli zu sich. Es fand aber, da liege die Mutter zu hart, holte ein Kissen aus ihrem Bett herbei und legte es sorgfältig unter den Kopf. Dann setzte es sich dicht neben sie auf den Schemel und hielt ihre Hand fest in der seinigen, und wie sie gewünscht hatte, sagte es nun andächtig sein Verslein her. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Als Wiseli zu Ende war, sah es, dass die Mutter am Entschlafen war. Sie sagte nur noch mit leisem Ton, denk daran, Wiseli. Und wenn du einmal keinen Weg mehr vor dir siehst und es dir ganz schwer wird, dann denk in deinem Herzen, er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Nun legte die Mutter sich müde hin und entschlief, und Wiseli wollte sie nicht wecken. Es legte sich mäuschenstille an sie heran, und bald schlief es auch ganz fest. So brannte die kleine matte Lampe in dem stillen Stübchen fort, immer matter, bis sie von selbst erlosch und das Häuschen dunkel dastand auf dem hellen Mondscheinplatz. Als am folgenden Morgen die Nachbarin um das Haus herum zum Brunnen ging, schaute sie durch das niedere Fenster in das Stübchen herein, wie sie immer tat im Vorbeimarsch. Da sah sie, wie Wiselis Mutter auf dem Kissen schlief und wie das Kind daneben stand und weinte. Das kam ihr so sonderbar vor, sie musste nachsehen, was da geschehen sei. Sie machte ein wenig die Tür auf und sagte, »Was hast du, Wiseli? Ist die Mutter kränker?« Wiseli schluchzte zum Erbarmen und stöhnte hervor, »Ich weiß nicht, was die Mutter hat.« Das arme Kind ahnte wohl, was mit der Mutter war, aber es konnte ja nicht begreifen, dass es sie verloren hatte. Sie war ja noch da, aber sie war entschlafen für das ganze Erdenleben. Sie hörte nicht mehr, wie ihr Wiseli sie rief. Die Nachbarin trat zu dem Kissen am Fenster und schaute die schlafende Frau an. Dann trat sie erschrocken zurück und sagte, »Geh, schnell, Wiseli, lauf und hol den Vetter Götti. Er soll auf der Stelle herkommen, du hast ja sonst niemand, und es muss jemand zu der Sache stehen. Lauf, recht, und ich will warten, bis du wiederkommst.« Das Kind lief davon, aber es konnte nicht lange so weiterlaufen. Sein Herz war so schwer und alle seine Glieder zitterten so sehr, dass Wiseli auf einmal mitten auf dem Wege sich hinsetzen und laut weinen musste, denn jetzt wurde es ihm immer deutlicher in seinem Herzen, dass die Mutter nicht mehr erwachen werde. Es stand dann wieder auf und lief weiter, aber zu weinen konnte es nicht mehr aufhören, denn in seinem Herzen wurde der Jammer immer größer. Am Buchenrain, wohl eine Viertelstunde von der Kirche weg, stand das Haus vom Vetter Götti, wo Wiseli jetzt eben ankam und weinend unter die Tür trat. Die Base stand in der Küche und fragte kurz, »Was ist mit dir?« Wiseli sagte halblaut zwischen dem Schluchzen durch, die Nachbarin habe es geschickt, dass der Vetter Götti schnell komme zur Mutter. Die Base sah das Kind an, sie mochte denken, es sei mit der Mutter schlimm, denn weniger barsch, als sie sonst redete, sagte sie, »Ich will es ihm sagen, geh nur wieder heim, er ist jetzt nicht da.« Da kehrte das Wiseli wieder um und kam schneller zurück, als es vorwärts gekommen war, denn es ging ja noch zur Mutter. Die Nachbarin stand vor der Tür, drinnen hatte sie nicht warten wollen, es war ihr nicht heimlich. aber das Wiseli schlich hinein und setzte sich ganz nah zur Mutter, so wie es die Nacht durch neben ihr gesessen hatte. Da saß es ganz still und weinte, und von Zeit zu Zeit sagte es halblaut: »Mutter!« Sie gab keine Antwort mehr. Da sagte Wiseli, sich zu ihr hinbeugend: »Gelt, Mutter, du hörst mich wohl, wenn du jetzt schon im Himmel bist und ich dich nicht mehr hören kann.« So saß das Wiseli noch neben seiner Mutter und hielt sie fest, als schon die Mittagszeit vorüber war. Da trat der Vetter Götti in das Stübchen, schaute sich ein wenig darin um und rief dann die Nachbarin herein. »Ihr müsst die Frau hier zurechtmachen, ihr wisst schon, wie ich meine«, sagte er, »so dass alles fertig ist zum Wegholen. Dann nehmt den Schlüssel zu euch, dass da nichts wegkommt.« Dann wandte er sich zu Wiseli und sagte: »Wo sind deine Kleider, Kleines? Such sie zusammen und pack sie in ein Bündelchen, dann gehen wir.« »Wohin gehen wir denn?« fragte Wiseli zaghaft. »Heim gehen wir«, war die Antwort, »an den Buchenrain. Da kannst du bei uns sein, du hast niemand mehr auf der Welt als deinen Vetter Götti.« Das Wiseli befiel ein lähmender Schrecken. Nach dem Buchenrain sollte es gehen und da daheim sein? Es hatte von jeher eine große Furcht vor der Base gehabt und jedes Mal eine Zeit lang vor der Tür gewartet, wenn es dem Vetter Götti etwas hatte berichten müssen, aus lauter Angst, die Base fahre es an. Dann war der älteste Sohn im Hause, der gewalttätige Zschäppi, und dann kamen noch der Hans und der Rudi, die warfen allen Kindern Steine nach. Bei denen sollte es nun daheim sein. Das Wiseli stand bleich und unbeweglich vor Schrecken da. »Du musst dich nicht fürchten, Kleines«, sagte der Vetter Götti freundlich. »Es sind wohl mehr Leute bei uns im Hause als da, aber das ist desto lustiger für dich.« Wiseli legte still seine Sachen zusammen in ein Tuch und knüpfte je zwei Zipfel davon kreuzweis ineinander. Dann band es sein Tüchlein um den Kopf und stand fertig da. »So«, sagte der Vetter, »nun gehen wir«, und schritt der Tür zu. Auf einmal schluchzte Wiseli laut auf: »Dann muss ja die Mutter ganz allein sein.« Es war wieder zu ihr hingelaufen und hielt sie fest. Der Vetter Götti stand ein wenig verblüfft da. Er wusste nicht recht, wie er dem Kinde erklären sollte, wie es mit seiner Mutter sei, wenn es das nicht von selbst begriff, denn erklären war nicht so seine Sache, das hatte er nie probiert. Er sagte also: »Komm jetzt, komm! Ein Kleines, wie du eins bist, muss folgen. Komm und mach nur kein Geschrei, das hilft gar nichts.« Wiseli würgte sein Schluchzen hinunter und folgte lautlos dem Vetter Götti durch die Tür nach. Nur einmal sah es noch zurück und sagte ganz leise: »Behüte Gott, Mutter!« Dann wanderte es mit seinem Bündelchen am Arm aus dem kleinen Hause, wo es daheim gewesen war. Eben als die beiden miteinander querfeldein gingen, kam von oben herunter die Trine gegangen, einen gedeckten Korb am Arm tragend. Noch stand die Nachbarin unter der Tür und schaute dem Vetter Götti und dem Kinde nach. Die Trine trat auf sie zu und sagte: »Heut bring ich der kranken Frau was Rechtes, aber ein wenig spät. Wir haben den Herrn Onkel zum Besuch, da wird es immer spät.« »Und wenn ihr auch am Morgen früh gekommen wäret, so wäret ihr zu spät gekommen heut. Sie ist in der Nacht gestorben.« »Es wird doch nicht sein«, rief die Trine erschrocken aus. »Ach du mein Trost, was wird meine Frau sagen?« Damit kehrte die Trine um und lief stracks ihren Weg zurück. Die Nachbarin trat in das stille Stüblein ein und machte Wiselis Mutter so zurecht, wie sie in ihrem letzten Bettlein liegen musste.